Guten Morgen, lieber Oliver. Ich stelle dich einmal, also erstmal herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde es so machen, ich stelle dich einmal kurz vor und dann steigen wir mit der ersten Frage ein, ja?
Ja, sehr gerne, Judith. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
Sehr gern. Also dein vollständiger Name mit Titel ist Professor Dr. Oliver Lazar und du hast dein erstes Studium im Bereich der Humanmedizin aufgenommen von 1995 bis 99 an der Universität Essen. Und hast dort dein erstes Staatsexamen gemacht. Dein zweites Studium zum Diplom-Informatiker hast du an der TU Dortmund im Jahr 2005 absolviert. 2008 hast du promoviert zum Doktor in den Naturwissenschaften der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Uni Duisburg-Essen. Und anschließend hast du als Wissenschaftler und Projektleiter beim Fraunhofer-Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme gearbeitet. Die haben immer so sperrige Namen, ich kenne sie. Und so auch selbst Erfahrungen in der angewandten Forschung gesammelt, ja. Einblicke in die Strukturen von staatlichen Fördermitteln gewonnen für Forschungsprojekte. Und seit 2012 bist du Professor für Information an einer privaten Hochschule in Düsseldorf. Und bis dahin war dein Leben erstmal normal sozusagen. Ja, du hast viel im Bereich der Wissenschaft dich aufgehalten, aber privat war es Job, Familie, alles war sozusagen ganz normal. Bis zum Jahr 2017, als ein Ereignis dein Leben komplett veränderte. Eine Klassenkameradin deiner Tochter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und dieses Ereignis stellte deine Welt auf den Kopf und veränderte damit auch dein komplettes Weltbild. Und das wird auch das Thema für das heutige Interview sein. Ich nenne es mal Kollektivtrauma oder wir sagen mal, wir laufen mit diesen Bildern, mit den inneren Bildern herum. Wie sind wir entstanden? Also das klassische Weltbild, welches auf der Evolutionstheorie beruht und einem Menschenbild nach Charles Darwin. Und beides wird uns in den Schulen und Universitäten weltweit als wissenschaftlich gesichert gelehrt. Und das ist ein bisschen kritisch, denn in deinen eigenen Nachforschungen hast du herausgefunden, dass es wesentliche Lücken in dieser Evidenz gibt, dieser Theorien, ja? Und welche das sind, beschreibst du auch ausführlich in deinem Buch. Das heißt, Jenseits von Materie, bewegende Erfahrungen eines Wissenschaftlers mit der geistigen Welt und seiner Jenseitsforschung. Und ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen. Es ist super spannend und es ist wirklich interessant, sich einfach mal in die Details einzulesen, ja. Und wir wollen die aber heute in diesem maximal einstündigen Interview auch schon einmal durchsprechen, damit der Zuhörer so ein bisschen mitgenommen wird. Ja, wo sind denn die Lücken? Ja, was ist denn eigentlich kritisch? Und wo müsste man die Theorie noch mal von Grund auf neu hinterfragen? Und ja, da steigen wir. Ich würde gerne mit der ersten Frage zurückgehen ins Jahr 2017. Ich habe gerade kurz angesprochen,
Ja.
was geschehen ist. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was ist an diesem Tag geschehen und wie hat es dein Leben verändert? Welchen Einfluss hatte das?
Ja, mache ich sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, 43 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich ein, ich sag mal, normales Leben geführt, wo die Spiritualität und diese geistigen Dinge keine große Rolle gespielt haben. Ich habe das aber auch nicht abgelehnt, ja. Also das ist auch wichtig zu sagen, weil es gibt ja auch viele Wissenschaftler, die so wirklich ja gegen Spiritualität, gegen Religion und solche Dinge aktiv ankämpfen. Das war ich nie. Also ich war immer offen für die Dinge, aber das war nie Thema in meinem Leben. Und ja, du hast von dem Unfall gesprochen. Das hat dann von heute auf morgen alles verändert in meinem Leben, weil ja, ich war im Prinzip dabei, als es passiert ist. Ich habe auch den LKW gesehen, ich habe den Notarzt gesehen, der dann anfing, dort zu reanimieren und diese Dinge. Und im weiteren Verlauf habe ich halt Sachen erlebt und erfahren, die ich mir nicht erklären konnte. Ja, das heißt, ich bin so eine tiefe Depression auch gefallen, wo man auch natürlich sagen kann, okay, das ist möglicherweise auch noch alles normal, dass man empathisch ist, Mitgefühl hat mit der Familie, ja, die ihr Kind verloren haben. Und ja, man hätte jetzt sagen können, ja, ist auch klar, dass dann manche Leute vielleicht das so sehr mitnimmt, dass sie eine Depression bekommen. Und ja, aber was ich erlebte, ging weit über das normale Maß des Mitgefühls hinaus, ja, weil es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, obwohl ich dieses Mädchen eigentlich gar nicht so gut kannte. Ja, ich habe sie vielleicht so ein, zwei Mal gesehen, aber trotzdem fühlte ich mich so unglaublich verbunden zu diesem 13-jährigen Mädchen. Ich konnte es mir nicht erklären. Ja, und ich war so tief traurig und habe so nach einigen Wochen auch im stillen Kämmerlein gesessen, Augen geschlossen, so ein bisschen wieder an das Mädchen gedacht. Und da habe ich etwas erlebt, was alles verändert hat. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung Nahtoderfahrung. Ja, ich bin jetzt nicht gestorben. Das habe ich aber alles ja in dem Moment noch gar nicht gekannt. Das habe ich durch spätere Recherchen herausgefunden, dass es da große Parallelen gibt. Ja, diese Lichtphänomene, die ich plötzlich wahrgenommen habe, ein inneres Vibrieren. Ich habe Berührungen wahrgenommen, Gänsehautschauer an meinem Körper, die auf und ab liefen und so ein, ja, kaum in Worte zu fassendes Gefühl der unendlichen Liebe. Ja, das klingt alles erstmal sehr esoterisch und abgehoben, aber wenn man diese Dinge einmal selbst erlebt hat, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für viele Wissenschaftler. Ja, es gibt ja nicht nur mich, es gibt ja viele andere Wissenschaftler, die auch von diesen Be Dingen berichten. Die haben meistens, ich nenne es immer, diesen Tritt in den spirituellen Hintern bekommen, ja, ein eigenes Erlebnis gehabt. Und dieses Erlebnis, was ich da hatte, ja, das war so markant, das war so echt, ja, ich musste davon nichts in Frage stellen. Ja, das ist so echt, als würde ich jetzt zu dir hingehen und dir an den Haaren ziehen. Das stellt man nicht in Frage. Und so echt war diese Wahrnehmung eines anderen Bewusstseins. Ja, und ich konnte mir diese Achterbahn der Gefühle nicht erklären, diese tiefe Trauer und plötzlich diese unendliche Liebe. Ja, eine Liebe, die man hier auf Erden nicht kennt. Ich sage immer, die Liebe zu meinen eigenen Kindern ist das Größte, was es gibt. Aber die Liebe, die ich in dem Moment dort erfahren habe, die ist nicht in Worte zu fassen. Die geht weit, weit, weit über das hinaus, was wir hier auf Erden kennen. Und das war der Startschuss für mich, die Dinge weiter zu untersuchen. Und ja, im weiteren Verlauf gab es dann eben ja unglaubliche Erkenntnisse. Ich bin bei zwei verschiedenen Medien gewesen, jenseits Kontaktmedien, obwohl eigentlich gar kein Jenseitskontakt geplant war. Ich wollte eigentlich nur ins Gespräch kommen mit der einen Dame. Entwickelte sich das Gespräch plötzlich zu einem Jenseitskontakt und dieses mir eigentlich fremde Mädchen hat sich dort bewiesen. Ja, das heißt, die mir völlig fremde Frau konnte plötzlich Details von diesem Kind wiedergeben, die sie nicht wissen konnte. Und sie erzählte dann von diesem Unfallhergang, der auch nicht recherchierbar war in irgendeinem Zusammenhang mit mir, beschrieb das Mädchen, dass ich in einem früheren Leben mal der Vater war von diesem Mädchen, sagte sie, und dass ich auch ihren Tod in diesem früheren Leben habe miterleben müssen. Und das Interessante ist, dass das zweite Medium, wo ich etwas später war, exakt dieselben Dinge durchgeben konnte. Ja, also dieselbe Geschichte erzählte und vor allen Dingen die Unfalldetails wiedergab, die ich selber gar nicht kannte, die ich dann später bei den Eltern erfragen musste. Und es kamen so hochspezifische Beweise dann durch von den Medien, die nicht recherchierbar waren, die teilweise erst also die Eltern von dem Kind später verifizieren konnten. Ja, das heißt, da kamen solche Botschaften durch. Da wusste weder das Medium noch ich darüber Bescheid, was das jetzt war. Das heißt, da war sowas wie, das Mädchen ist auf einem Pferd geritten und da gab es zwei Einsen und wir wussten nicht, was das zu bedeuten hat. Und ich habe später die Eltern befragt und die haben gesagt, ja, kurz vor ihrem Tod hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. Ja, und das heißt, solche Informationen sind durchgekommen, wo ich mir nicht erklären konnte, wo kommen die denn her? Ja, und das war für mich so der Startschuss, das Ganze mal wissenschaftlich zu betrachten. Und ja, daraus ist dann eben die weltgrößte Studie entstanden, die ERIAM-Studie. Ja, eine evidenzbasierte Studie zur Untersuchung von Jenseitsbotschaften, insbesondere auf die hochspezifischen Beweise haben uns dort fokussiert. Ja, also auf diese Informationen, die man dann eben auch verifizieren kann. Ja, und damit fing dann eben auch an, dass ich dieses Weltbild, das materialistische Weltbild überdacht habe. Ja, weil wie kann das denn alles sein? Wie kann unsere Seele existieren? Aber gleichermaßen gibt es ja Darwins Evolutionstheorie, es gibt die Ursuppe, ja, wo die ersten Aminosäuren entstanden, das erste Leben entstand. Wie passt das zusammen? Ja, und das war auch so für mich ein bisschen der Grund, die Dinge zu hinterfragen, mal kritisch zu beleuchten und zu gucken, wo kann das denn zusammenpassen und wo eben nicht? Wo gibt es möglicherweise Hürden, die wir gar nicht überwinden können? Ja, und ich glaube, dass das auch wichtig für viele Menschen ist, die in einer Trauer stecken, ihnen nicht nur zu zeigen, ey, es gibt sowas wie Spiritualität, es gibt vielleicht das Überleben des Bewusstseins. Ich glaube, wir müssen auch gleichermaßen zeigen, dass unser bisheriges Wissen durchaus hinterfragungswürdig ist. Ne? Weil wenn wir so fest, du hast ja gesagt, in der Schule, in der Uni lernen wir immer nur das materialistische Weltbild. Wenn wir da so fest drin verankert sind, dann werden wir blind für eine ganzheitliche Betrachtung. Ne? Deswegen ist es wichtig, beides zu tun. Die Spiritualität einerseits zu zeigen, aber auch den Finger in die Wunden der Naturwissenschaften zu legen.
Ja, und das hast du getan, Oliver, mit deinem Buch und hast auch eine eigene Studie dann dazu gemacht. Dazu sprechen wir ganz zum Schluss.
Ja.
Aber ich würde gern erstmal anfangen. Vielleicht beginnen wir mal ganz im Urschleim. Ja, also wir schauen uns jetzt mal an, welche Schwächen hast du denn aufgedeckt? Du hast gerade gesagt, genau, in die Wunden muss man wirklich auch den Finger legen, auch wenn oft versucht wird, dass es dazu keine Diskussion geben darf. Aber wir beginnen mal, ich würde sagen, wir beginnen mal beim Urknall, ja, zur Erinnerung für alle. Vor 13,7 Milliarden Jahren ist das Universum entstanden. Und man sagt, also so ein kleiner Punkt, das kann man sich nicht vorstellen, also viel, 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 viel kleiner als ein Stecknadelkopf. Und auch diese Vorstellung finde ich schon immer etwas verrückt, ja, dass aus diesem kleinen Punkt unser komplettes Universum entstanden sein soll. Gibt es an dieser Theorie auch Zweifel in der wissenschaftlichen Welt oder sagt man einfach, naja, irgendwo muss man ja beginnen?
Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, ich bin jetzt kein Astrophysiker. Ich bin jetzt nicht Harald Lesch, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich sehr dafür interessiert und ich kann gerne mal meine Erkenntnisse teilen zu diesem Thema. Und man muss schon sagen, das ist in der wissenschaftlichen Welt gemeinhin ja ein vielfach bestätigtes Konzept. Ja, es ist also durchaus Status quo. Und es gibt auch gute Argumente, die dafür sprechen. Und das Wichtigste ist ja wahrscheinlich das, was Lemaître und Hubble beschrieben haben, diese kosmologische Rotverschiebung. Ja, das heißt, wir haben ein sich ausdehnendes Universum. Ja, wenn wir jetzt weit entfernte Galaxien beobachten, dann emittieren die ja Licht, das zu uns läuft, zur Erde hin. Und dabei kommt es zu einer Rotverschiebung. Ja, das heißt, wenn sich etwas ausdehnt, dann dehnt sich auch das Licht mit aus, sozusagen mit dem Raum, und wird dadurch in den roten Bereich verschoben. Und das ist etwas, was wir eben messen können. Und daher dehnt sich das Universum aus. Und das ist vergleichbar vielleicht mit dem Doppler-Effekt, dem akustischen Doppler-Effekt. Das kennt man vielleicht, wenn so ein Polizeifahrzeug mit Sirene auf einen zufährt und an einem vorbeifährt. Ja, und man hört sich jetzt diesen Signalton an von der Sirene. Der hört sich ja nicht immer gleich an, sondern wenn das auf mich zufährt, verändert sich das. Und wenn es an mir vorbeigefahren ist und sich entfernt, hört es sich auch wieder anders an. Und ich meine jetzt nicht nur die Lautstärke, auch der Ton verändert sich. Und so ist das eben auch mit dem Licht, was sich auf uns zubewegt. Ja, dann haben wir diese Rotverschiebung. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, sagt, okay, das dehnt sich aus, also muss es ja irgendwo mal angefangen haben. Und da kommt man eben auf diesen Urknall, auf diesen Punkt zurück, den du angesprochen hast. Das muss dann der Ausgangspunkt gewesen sein und seitdem dehnt es sich aus. Das war so erstmal das erste Kriterium. Aber es gibt noch zwei weitere Kriterien. Das andere ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja, das wurde sogar mit einem Nobelpreis versehen im Jahre 2006. Den George Smoot gibt es dort. Der hat das COBE-Experiment durchgeführt, hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Und er beschreibt auch diese kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist so, ja, die Resthitze oder die Restenergie des Urknalls, was dort nachgewiesen wurde. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit oder einen dritten Aspekt. Das ist ja die gemessene Häufigkeit der chemischen Elemente. Das kann man offensichtlich irgendwie dann auch zurückrechnen und das ist auch ein Argument für die Urknalltheorie. Aber es gibt durchaus Zweifel. Ja, es gibt viele Aspekte, die hinterfragungswürdig sind. Es gibt viele Grundannahmen, die getroffen worden sind, um überhaupt dieses Modell aufstellen zu können, um überhaupt rechnen zu können. Ja, was sind so Grundannahmen? Homogenität und Isotropie zum Beispiel. Ja, Homogenität heißt jetzt, dass alles im Kosmos gleich verteilt ist, also homogen verteilt ist und dass sich das auch gleich entwickelt. Und Isotropie heißt letztendlich, dass es auch, ganz egal, wohin ich mein Fernrohr auch halte, überall gleich angeordnet ist. Und wir wissen, dass diese Grundannahmen nicht stimmen. Ja, also wenn wir jetzt in unserer Scheibengalaxie sind, die Milchstraße eine Scheibengalaxie, und wir gucken entlang der Achse, da sehen wir natürlich viel, viel mehr Sterne, als wenn wir es nach oben oder nach unten gucken. Also es ist nicht homogen, ja, unser Weltall, aber trotzdem ist das so eine Grundannahme, mit der wir dann eben rechnen können, um das Modell zu vereinfachen. Das ist also schon mal ein Punkt. Und dann ganz, ganz wichtig und ganz aktuell, das James-Webb-Teleskop, ja, ist also gerade ja erst sozusagen aktiviert worden. Und es gibt hervorragende neue Fotos und Grafiken von Galaxien, die 13,5 Milliarden Jahre entfernt sind. Das heißt, wir sind so wenige 100 Millionen Jahre nach dem hypothetischen Urknall. Und damals war die Materie des Universums ja noch sehr nah beieinander. Das heißt, die Galaxien müssten sehr, ja, zerklüftet, zerrissen gewesen sein. Aber man entdeckte perfekt ausgebildete Spiralgalaxien. Die hätte es zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht geben dürfen. Ja, und das heißt, dieses Modell des Urknalls scheint damit nicht zusammenzupassen. Und was ich aber sehr, sehr schön finde, was ich recherchiert und gelesen habe, ist, dass die Wissenschaftler in dem Bereich wirklich sehr, sehr offen sind für Kritik. Und sie sagen, hey, wir haben das jetzt festgestellt, da scheint was nicht zu stimmen. Ja, und alle sind d'accord und sagen, ja, wir müssen wirklich genauer hingucken. Wir müssen das noch weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel etwas, was in der Evolutionstheorie niemals passieren würde. Ja, das würde nie und nimmer passieren. Aber hier bei diesem Urknall muss ich sagen, wirklich, also da sieht man, wie Wissenschaft funktionieren soll. Man findet Argumente und Gegenargumente und ist bereit, die Dinge zu verändern. Ja, und das finde ich eben schön, dass es in diesem Bereich so ist bei den Physikern. Und dann gibt es natürlich noch ja, das Standardmodell mit der baryonischen Materie und der dunklen Materie und der dunklen Energie. Ja, also nur 5% des Universums, des Kosmos, ist ja das, was wir als baryonische Materie bezeichnen. Das, was wir sehen, was wir anfassen können, die Erde, die Sonne. Das heißt, 95% sind Dinge, die wir überhaupt noch nicht kennen. Ja, wir haben 25% dunkle Materie aus irgendeinem ominösen Stoff, von dem wir nicht wissen, was es ist, und nochmal 70% dunkle Energie. Also 95% sind physikalisch nicht erklärbar. Brauchen tun wir das aber, um das Modell zu verstehen. Ja, aber es ist schon gefährlich, wenn man nur 5% kennt, dann ja, solche Aussagen zu treffen. Ich stelle mir immer vor, ich sitze bei einem Eishockey- oder Fußballspiel. Und ich kenne das Spiel eigentlich gar nicht und ich sehe nur 5% vom Spielfeld. Und ab und zu sehe ich mal einen Ball oder einen Puck vorbeihuschen und einen Spieler. Und jetzt versuche ich, die Regeln des Spiels zu verstehen. Das ist nahezu nicht möglich. Ich weiß nichts davon, dass es irgendwo noch Tore gibt, dass es Abwehrspieler gibt, dass es Angreifer gibt, dass es einen Elfmeterpunkt gibt, dass es einen 16-Meter-Raum gibt, dass es einen Eckball geben kann. All diese Dinge sehe ich überhaupt nicht, weil ich nur diese 5% betrachten kann. Ja, von daher sollten wir schön demütig sein und sagen, wir wissen so, so wenig. Und deswegen glaube ich, ist auch gut, wenn wir bereit sind, wenn wir neue Dinge entdecken, das eben auch zu hinterfragen.
Genau. Gut, und wir gehen mal einen Schritt weiter. Also vor 4,6 Milliarden Jahren entstand die Erde und innerhalb der letzten knapp 4 Milliarden Jahren, so sagt die Evolutionstheorie, ist aus toter Materie Leben entstanden. Das schauen wir uns gleich an. Das ist die Ursuppentheorie. Daraus haben sich letztlich die 9 Millionen Arten entwickelt von Menschen, von Tier- und Pflanzenwesen, einschließlich der Menschen, ne, am Ende. Und genau, das heißt, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ich würde so, also genau, ich habe versucht, mir das bildlich vorzustellen, Ursuppentheorie, du beschreibst es in deinem Buch ganz schön, es schwammen in einer Suppe verschiedene chemische Bauteile und haben sich zufällig immer wieder verkettet. Ja, und die, die nicht gepasst haben, wurden quasi aussortiert durch eine Strahlung und irgendwann hat sich etwas zufällig zusammengetan, was zusammengepasst hat. Also das ist erstmal die Theorie dahinter, oder so die Vermutung, muss man sagen. Und hier gibt es mehrere Schwachpunkte. Kannst du einmal erläutern, welche das sind?
Ja, also dafür bräuchten wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Interviews, um die alle zu besprechen. Und ich habe auch jetzt ganz aktuell erst eine ja kostenlose 13-teilige Videoserie veröffentlicht, wo ich all diese Dinge anspreche. Das ist so ein kleines ja, Schwerpunktthema von mir, klein in Anführungsstrichen, die Abiogenese, so nennt man das ja, ne? Also wie entsteht Leben aus toter Materie? Und ja, wir picken mal einen Punkt heraus, den hast du ja gerade auch schon angesprochen, die Ursuppe und das Entstehen so der ersten Proteine, ja, das heißt, Aminosäuren verketten sich zu Proteinen. Das ist einer von diesen vier Grundbausteinen, denen die Origin of Life-Forscher, so nennt man diese Forscher, also die den Ursprung des Lebens erforschen, und die nennen immer vier Bausteine. Ja, das sind also eben diese Aminosäuren, die sich zu Proteinen verketten. Wir haben die Zucker, die Polysaccharide. Wir haben die Nukleinsäuren, also DNA, RNA, und wir haben die Fette, die Lipide. Das sind so die vier Grundbausteine, und man sagt, wenn man diese entsprechend miteinander kombiniert, können wir eine erste Zelle bauen und es entsteht erstes Leben. Und es gibt unzählige Hürden, die unüberwindbar sind, die ja in meinem Buch auch alle beschrieben werden und in der Videoserie. Aber wir picken uns jetzt mal einen Punkt raus, und das sind die Aminosäuren. Und dann gehen wir mal ein Stückchen zurück, 70 Jahre sogar. Im Jahre 19 Uhr fast, 1953, gibt es ein weltberühmtes Experiment, das Urey-Miller-Experiment. Was war das? Dort wurde ja ein geschlossenes Glaskolbensystem aufgebaut, wo man die Uratmosphäre drin simuliert hat. Das heißt, da war jetzt Wasser drin, wie die Ursuppe. Wir hatten anorganische Moleküle, Gase, Ammoniak, Stickstoff und so weiter. Wir haben Wasserdampf gehabt. Wir haben Energiezufuhr gehabt in Form von Hitze und von Blitzen. Also es wurden so Elektroschocks gegeben, dass man so Blitze simuliert hat. Und nach einer gewissen Zeit konnte man tatsächlich in diesem Auffangrohr unten so eine Art Ursuppe finden. Und in dieser Ursuppe, in diesem Gemisch, befanden sich zum Teil auch einige Aminosäuren. Ganz viel Mist, ganz viel giftiges Zeug, aber man hat eben auch ja, einige Aminosäuren gefunden. Es gibt 20 essentielle Aminosäuren, aus denen unsere Proteine bestehen. Und die Proteine, die sind für unsere biologische Funktionalität zuständig. Ja, also damit die Zelle überhaupt funktioniert, brauchen wir Proteine. Und diese Aminosäuren sind sozusagen die Grundbausteine davon. So, und jetzt wurden die nachgewiesen und dann hieß es, wir haben die Grundbausteine des Lebens gefunden. Ja, und dann stürzte sich die Presse darauf, so, wir haben das Rätsel der Entstehung des Lebens gelöst. Aber was hat man gemacht? Man hat halt nur ein paar Aminosäuren gefunden. Und das Schwierige daran ist jetzt, dass ja, diese ganzen Stoffe, die ich gerade genannt habe, auch die Aminosäuren in verschiedenen Varianten vorkommen können. Das ist ja ein Molekül, das besteht aus Kohlenstoffatomen, Wasserstoffatomen, Sauerstoffatomen, Stickstoffatomen, ist irgendwie zusammen konstruiert. Wir kriegen eine dreidimensionale Struktur. Und die gibt es auch immer in einer Spiegelform. Ja, also zum Beispiel hier meine linke Hand. Ja, das sei jetzt mal eine Aminosäure. Dann gibt es das aber auch in dieser Form. Ja, das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, fast das Gleiche, aber es ist gespiegelt. Ich kann die jetzt nicht so übereinander legen, dass es passt, ja, aber voreinander, weil es ist ein Spiegelbild. Und das bezeichnet man dann als L- und D-Enantiomer, ja, also zwei Spiegelbild-Isomere nennt man das. Die Natur hat sich aber immer nur für eine dieser Spiegelbild-Varianten entschieden. Ja, das heißt, bei den Aminosäuren ist es immer die L-Variante. Und bei den Zuckern ist es meistens immer die D-Variante. Was ist jetzt das Besondere? In diesem Urey-Miller-Experiment ist jetzt ein sogenanntes Racemat entstanden. Racemate sind Gemische, wo sowohl L- als auch D-Varianten drin sind. 50-50 ungefähr. Das ist das, was man auch statistisch annehmen würde, ja, dass das in gleichen Mengen entsteht. Aber in der Natur finden wir immer nur die eine Variante. Weil wäre die zweite auch noch da, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, diese Racemate, die sind biologisch nicht funktional. Man kann damit nicht weiterkommen, nicht weiterarbeiten. Und jetzt machen die Wissenschaftler aber Folgendes. Die sagen, wir haben es gefunden. Hier ist das L-Enantiomer. Sie verschweigen aber, dass das D-Enantiomer auch dabei ist und ganz viel anderer Kram. Und fair wäre es ja jetzt eigentlich, wenn man die weiteren Schritte in der Forschung betreiben würde, dass man mit dieser Ursuppe, die man gefunden hat, weiter experimentieren würde. Aber das tun sie nicht. Sie schmeißen das weg und kaufen sich dann in den Laboren diese L-Enantiomere, diese L-Varianten in Reinform, ja, man nennt es auch homochiral, ja, also in Reinform, und diese werden dann für die weiteren Schritte benutzt. Dann wird das verkettet. Ja, aber das ist ja nicht das, was eine präbiotische Erde hätte tun können. Ja, das heißt, hier werden einfach Dinge gekauft und das Interessante ist, wo werden die gekauft? In den Laboren. Wo haben die die Aminosäuren her? Die stellen die nicht her. Die gehen in die Natur, holen sich die Proteine und spalten die auf. Ja, das heißt, wenn es so einfach wäre, die Aminosäuren herzustellen, warum machen wir das denn nicht? Weil wir es nicht können. Wir können es nicht. Wir holen uns das aus der Natur und spalten es auf. Ja, und dann müssen wir diese sogenannten reaktiven Gruppen an den Aminosäuren auch noch schützen. Weil es kann sein, dass die Aminosäuren sich nämlich an Stellen verketten, wo die sich gar nicht verketten sollen. Und deswegen muss man, wenn man da jetzt ja, Proteine bauen möchte, diese Gruppen schützen mit anderen chemischen Stoffen und sorgt dann dafür, dass sie sich an den richtigen Stellen verketten. Ja, das heißt, man manipuliert sozusagen an ganz, ganz vielen Schritten. Und ja, das ist dann eben ja ein großes Problem für die frühe Natur. Vielleicht kann ich noch diesen Punkt ein bisschen weiter ausführen, wenn ich darf, denn ich würde vielleicht mal kurz einen Bildschirm teilen und mal zeigen, wie denn eigentlich so die Chancen stehen, wenn man Aminosäuren verkettet, dass da ein funktionierendes Protein raus entsteht. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Spannendes. So, jetzt sieht man das mal hier, was ich ja, für große Zahlen dahingeschrieben habe. Was soll das jetzt? Wir haben also 20 Aminosäuren und ein kleines Protein besteht so aus circa 150 verketteten Aminosäuren. Wichtig ist allerdings jetzt die Reihenfolge, in der sich diese Proteine zusammensetzen. Ja, das heißt, ich kann die jetzt nicht irgendwie zusammenwürfeln. Ja, irgendwie in der Ursuppe schmeiße ich die zusammen und die verketten sich richtig und dann habe ich ein funktionierendes Protein. Nein, es muss genau die richtige Reihenfolge sein, weil es ist ja eine Kodierung. Es ist wie ein Programm. Und nicht nur die Reihenfolge ist wichtig, sondern auch, wie es gefaltet ist. Nur ein falsches Protein oder nur eine falsche Faltung oder Entschuldigung, eine falsche Aminosäure und eine falsche Faltung und das ganze Protein funktioniert nicht mehr. Und jetzt sehen wir uns mal an, wie viele Möglichkeiten es gibt. Bei 20 Aminosäuren und das Protein hat 150 Stück, dann habe ich 20 hoch 150, beziehungsweise als Zehnerpotenz ausgedrückt, 10 hoch 195 verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Zahl mal hier hingeschrieben, ja, so eine Zahl hier mit 195 Nullen.
Ja.
Und darunter das Ganze nochmal für die Faltungen. Das heißt, 10 hoch 300, haben wir 300 Nullen. Dass wir mal verstehen, wie groß die Zahl ist, man schätzt die Anzahl Atome im gesamten Universum auf 10 hoch 90. Ja, das sind alle Atome, die es gibt im Universum. Und hier haben wir nur, um ein einfaches kleines Protein zu bekommen, 10 hoch 195 verschiedene Möglichkeiten plus 10 hoch 300 mögliche Faltungen. Und ja, jetzt habe ich hier mal hingeschrieben, wie man die Zahl noch aussprechen kann. Trillionen, 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 Trillionen. Ja, fast 11 Mal Trillionen. Damit man mal ein Gefühl dafür kriegt. Ich habe hier unten mal hingeschrieben zum Vergleich 10 hoch 6, das sind 1 Million. 1 Million Sekunden wären 11 Tage. Und wenn wir jetzt mal 3 Zehnerpotenzen höher gehen auf 10 hoch 9, wo sind wir dann? Da sind wir bei 32 Jahren. Ja, also von 11 Tagen kommen wir auf 32 Jahre. Nochmal 3 hoch auf 10 hoch 12 sind wir bei 32.000 Jahren. Und bei 10 hoch 18 sind wir bei 32 Milliarden Jahre. Das ist doppelt so viel, wie das Universum alt ist. Jetzt haben wir aber hier 10 hoch 195 und 10 hoch 300. Ja, das heißt, hier kann ich auch noch so viel Zeit sagen, weil die Evolutions- und Wissenschaftler sagen, wir haben ja immer so viel Zeit. Ja, aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sehen wir, dass wir diese Zeit eben nicht haben. Ne? Und vielleicht noch mal ein
Ja, Oliver, nur zur Einordnung. Wir haben ja am Anfang gesagt, der Urknall war vor geschätzt 13,7 Milliarden Jahren.
Genau.
Das heißt, du hast jetzt berechnet, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass sich alles zufällig verkettet, hätte viel länger gedauert, als wir überhaupt wissen, dass unser Universum existiert. Ist es richtig
Naja,
informiert?
gut, ich hab jetzt gerade einfach das Beispiel mit einer Sekunde mal gebracht. Ja, dass man, wenn man das jetzt mit einer Sekunde hochrechnen würde, das ist jetzt aber keine authentische Zahl, wie lange es wirklich gedauert hätte. Es ist nur dafür da, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß diese Zahl ist und wie viele Möglichkeiten es gibt. Und wir hier auf der Erde mit unseren circa 4 Milliarden Jahren, haben hier im Grunde genommen nur einen Wimpernschlag im Vergleich zu der Anzahl Möglichkeiten, die es hier gibt. Ja? Und vor allen Dingen, wenn so ein Protein entsteht, dann darf das ja nicht nur einmal passieren, sondern es muss ja zigmal passieren. Es muss ja so eine Art Wiederholung geben. Die Natur müsste sich ja daran erinnern, dass das ein funktionierendes Protein ist. Und ich möchte mal eine ganz aktuelle Studie kurz zeigen, weil es haben mich auch viele Leute gefragt und angeschrieben, da sei jetzt eine neue Studie rausgekommen. The Fountain of Life, Water Droplets hold the secret ingredient for building life. Also man hat jetzt hier eine Studie veröffentlicht, ihr seht, 3. Oktober 2022, da ist das hier veröffentlicht worden, Purdue University. Und Graham Cook heißt er, glaube ich, hier der verantwortliche Wissenschaftler, hat entdeckt, dass in Wassertropfen, wie sie zum Beispiel so in der Gischt kommen, wenn die Wellen ans Ufer schlagen, ja, und da sind feine Wassertropfen, dass das Wasser ja am Rand des Tropfens sozusagen nicht nass ist, sondern eher trocken ist. Und das ist eben etwas, was wir brauchen, um Aminosäuren zu verketten. Weil Aminosäuren verketten sich nicht in Wasser. Das ist nämlich ein großes Problem, weil wir sind ja eigentlich in der Ursuppe. Und in der Ursuppe haben wir viel Wasser. Aber diese Verbindung, diese Peptidbindung zwischen Aminosäuren funktioniert nur, wenn dabei Wasser abgespalten wird. Das heißt, das würde in Wasser nicht passieren. Im Sinne des chemischen Gleichgewichts würde nicht in Wasser noch mehr Wasser entstehen. Ja, das heißt, diese Verkettung geht nicht in Wasser. Aber er hat herausgefunden, in diesen feinen Wassertropfen, außen im Rand, da kann es passieren. Und zwar hat er gesagt, mit einem Faktor 10 hoch 2 bis 10 hoch 6. Ja, das heißt, diese Reaktion kann jetzt bis zu 10 hoch 6 mal schneller ablaufen, als man das annehmen würde. Und das wurde wieder gefeiert. Ja, jetzt wird wieder gesagt, wow, wir haben das Rätsel gelöst. Ja, unten steht ja auch, ne? Hier, das Puzzle wurde gelöst und so weiter. Ne? Seit Jahrzehnten haben wir uns damit herumgeschlagen. Jetzt wissen wir, wie es geht. Zunächst einmal muss man sagen, auch hier interessiert sich keiner dafür, was heißt Homochiralität. Ja, wir haben wieder L- und D-Enantiomere. Dieses Thema wird hier überhaupt gar nicht angeschnitten. Und wir gucken uns jetzt nochmal hier die ganzen Nullen an. Und Cook et al., also das Studienteam, hat jetzt etwas gefunden, was zwei Nullen oder sechs Nullen hinter der 1 entspricht. Wir haben hier 195 und 300. Wir können ja mal jetzt hier sechs Nullen wegstreichen, oben und unten, und die Zahl hinterher uns anschauen, und die ist nicht viel kleiner geworden. Ja, das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Reaktion gefunden habe, die eine Million Mal schneller abläuft, als man das annehmen würde, ändert es nichts an dem Grundproblem, was wir hier haben, in der Anzahl der Möglichkeiten. Und vor allen Dingen ändert es nichts am Thema der Homochiralität. Ja, also das ist immer diese L-Variante vor. Das ist ein ungelöstes Problem. Ja, wir wissen nicht, wie die Natur es geschafft hat, sich immer nur für dieses eine Spiegelbild zu entscheiden. Haben wir keine Ahnung von.
Und das bedeutet auch, dass eigentlich nie, also vielleicht nur noch mal in so einem einfachen, knappen Satz, aus toter Materie, es konnte nie bewiesen werden, dass aus toter Materie wirklich sich Leben entwickelt hat. Also bis auf die Aminosäuren, die aber nicht wirklich überlebensfähig gewesen sind, sondern man hat dieses Ergebnis entsorgt und hat etwas dazugekauft und hat gesagt, oh, jetzt wissen wir, jetzt ist es bewiesen. So.
Genau, Leben wurde noch nie im Labor erzeugt. Da gibt es auch eine interessante Studie, wo man die Leute befragt hat, ob sie glauben, dass wir in der Lage seien, Leben im Labor herzustellen. Das waren, ich glaube, um die 700 Leute, die befragt worden sind. 80% von diesen Leuten hatten auch einen Hochschulabschluss und waren also Akademiker. Und 75% der Leute haben gesagt, ja, wir sind in der Lage, im Labor eine lebende Zelle künstlich herzustellen. Ja, aber wir sind Lichtjahre davon entfernt. Also wer das schafft, der kriegt sofort den Nobelpreis. Wir sind weit davon entfernt. Aber trotzdem gibt es diesen Glauben in unserer Gesellschaft. Ja, und ich frage mich, woher kommt das? Das kommt unter anderem auch hier von solchen Artikeln, wie ich den hier gerade aufgemacht habe. Sieht man das noch hier von Bild.de? Steckt in diesem Laborkolben der Ursprung des Lebens, auch ganz neu im September hier, ne? Vom 4.9. Also dieser Artikel, der wurde auch in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Ich will nur zeigen, wie solche Informationen in die Gesellschaft getragen werden, zum Beispiel hier über Bild.de. Und da hat jetzt hier dieser Professor Weigand und sein Kollege Professor Robel von der Uni Jena eben ein Experiment durchgeführt, wo sie auch wieder neue Erkenntnisse hatten. Man sieht das hier in diesem Glaskolben. Und ja, diesen Text möchte ich mal kurz vergrößern. Und er hat Folgendes gesagt. Unser Experiment belegt, dass sich diese organischen Substanzen, die leicht zu Proteinen, Fetten, Zuckern und DNA weiterreagieren, sich vor rund 4,2 Milliarden Jahren in warmen Tümpeln auf der Erdoberfläche gebildet haben könnten. Ja, und das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer beleuchten und unterstreiche mal da oben belegt und unten könnte. Ja, also er sagt oben, es wird belegt und am Ende des Satzes benutzt er den Konjunktiv. Das ist ein paradoxer Satz. Also wenn etwas belegt wird, ist es belegt. Dann muss ich kein Konjunktiv benutzen. Ja, also das macht keinen Sinn. Und das zeigt einfach hier auch wieder, wie das Ganze funktioniert. Hier wird einfach gehypt. Die Leute, diese Wissenschaftler, hypen sich selbst. Sie haben eigentlich nichts belegt. Sie haben vielleicht ein Fitzelchen entdeckt und dann sagen sie, das ist wieder ein Beleg dafür. Ja,
Und
aber
ich,
ist es überhaupt nicht, ne?
ja, und noch etwas ist mir aufgefallen. Ich muss sagen, wir haben viel, ich habe viel im MINT-Bereich gearbeitet vor meiner jetzigen Tätigkeit. Und da haben wir oft mit Universitäten, haben wir so Camps für Schüler gemacht und haben geforscht und Chemie und so. Und ich weiß, dass diese Bilder in der Regel, das sind so PR-Bilder. Also das prägt in uns ja auch ein Bild, wie forscht ein Forscher. Und wenn wir uns aber mal angucken, was ist der Alltag eines Forschers, dann findet man kaum jemand, der vor solchen Kolben steht. Das sind halt unsere Stereotype-Bilder, ja, die sagen, ja, da wurde geforscht, aber in der Regel läuft es so nicht ab. Es passiert. Meistens ist es an Computern und es sind irgendwelche Modelle, ja, und
Ja.
aber weit davon entfernt, dass es so aussieht, eigentlich der Alltag eines Forschers. Aber
Ja,
dieses
ja.
Bild wird uns damit quasi, ja, gegeben.
Ja. Und was mir auch nicht gefällt jetzt hier bei ist, das unterstreiche ich auch nochmal, er sagt, dass sich Proteine, Fette, Zucker und DNA, das sind ja diese vier Grundbausteine, die ich vorhin auch nannte, dass die leicht entstehen würden. Er sagt leicht. Und das finde ich unverantwortlich, weil es ist nichts schwieriger als Proteine, Fette, Zucker und DNA auf einer präbiotischen Route herzustellen. Wenn das so leicht ist, würde ich Herrn Weigand mal bitten, dass er es mal zeigt. Er soll mal zeigen, wie er DNA synthetisiert, aus dem, was er da im Kolben hat. Nicht kaufen gehen, nicht wie die ganzen Wissenschaftler, die sich das im Labor kaufen, sondern mit dem, was er in der Hand hält, soll er mal bitte DNA herstellen. Weil er sagt, es ist leicht. Soll er bitte zeigen, wie leicht das ist. Ja, du merkst, wie mich das aufregt, weil ich finde das einfach, das ist nicht ehrlich. Und es wird dann über Bild.de in die Bevölkerung getragen und die Leute glauben das einfach. Die glauben das. Ich habe an Bild geschrieben, habe gesagt, ich würde den Artikel gerne mal kommentieren, weil da sind viele Dinge drin, die passen nicht so richtig. Ja, ist Bild natürlich nicht daran interessiert. Die wollen lieber zeigen, es gibt auch andere Schlagzeilen von Die Welt zum Beispiel, wir sind Gott. Ja, dann werden solche Professoren dann gezeigt, die irgendeine Studie gemacht haben, wo sie die DNA von einer lebenden Bakterie in eine andere bereits lebende Bakterie implantieren und sagen, sie hätten eine neue Zelle erfunden. Ja, dabei haben sie nichts anderes gemacht, als das Programm zu kopieren. Aber Lebendigkeit ist das ja nicht. Das hat also alles noch nichts mit Lebendigkeit zu tun. Das ist organische Chemie. Aber Leben ist ganz was anderes, ne?
Und ich glaube, man ist sich bei diesen Schlagzeilen bewusst, dass der Normalbürger diese Dinge gar nicht bis ins Detail nachvollziehen kann. Ja, auch nicht. Wir hätten vielleicht gar nicht rausgefunden, dass die Suppe, von der du am Anfang gesprochen wurdest, wo ein bisschen was sich herauskristallisiert hat, dann weggekippt worden ist und was Neues gekauft wurde und dann wurde das Experiment fortgesetzt. Also wie soll das jemand, wir haben jetzt Glück, ja, du warst ein Leben lang Wissenschaftler, deswegen habe ich vorhin das auch bei der Einführung so erzählt, du konntest diese ganzen Dinge nachvollziehen. Bei dem normalen Bürger bleibt diese Schlagzeile hängen und nichts weiter, ja. Und dann wundert man sich, wenn jemand sagt, ja, vielleicht sind wir auch anders entstanden. Ja, bei
Genau.
Google ja
Ja,
meistens.
und das wird dann immer sofort mit irgendeiner Glaubensideologie und einer Religion in Verbindung gebracht,
Oder
ja.
eine Sekte, ja.
Ja, genau. Und das ist eben ganz, ganz traurig, weil es sind ja gute Argumente. Ja, man darf nicht gucken, woher kommen die Argumente, weil es gibt ja auch viele Kreationisten, ja, die sozusagen sehr bibeltreu sind, aber deren Argumente sind es ja trotzdem wert, angeguckt zu werden. Und wenn die gut sind, dann sind die halt gut. Ja, ganz egal, was der dahinter glaubt. Ja, und das ist eben Wissenschaft, weil sonst ist man dogmatisch. Ja, als Wissenschaftler sollte man immer offen sein für gute Argumente, ganz egal, woher sie kommen.
Ja, okay. Und wir gehen mal einen Schritt weiter. Also wir gehen ja jetzt von der Ursuppentheorie, wie ist überhaupt das Leben entstanden, eine lebende Zelle und so weiter, gehen wir jetzt, wie sind die Arten entstanden? Und da sind wir bei Charles Darwin. Diese Theorie ist auf ihn zurückgegangen. Er hat 1859 ein Buch dazu veröffentlicht. Und hier müssen wir einmal über die Mikro- und einmal über die Makroevolution sprechen. Und Mikroevolution ist, ja, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären.
Ja, aber es ist schön, dass du es auch schon unterteilst, weil das wäre schon mal ein großer Fortschritt, wenn unsere Biologen das tun würden. Ja, also Mikro- und Makroevolution. Mikroevolution, das ist sozusagen innerhalb einer Art Anpassungen und Veränderungen. Das berühmteste Beispiel sind eigentlich die Darwin-Finken. Ja, das ist ja fast in jedem Biologiebuch abgebildet. Man sieht also diese Vögel, ne, von diesen Galapagos-Inseln. Und die haben ja unterschiedlich ausgeprägte Schnabelformen. Der eine ist gebogen, der andere ist eher spitz, ja, weil es eben unterschiedliche Anforderungen gibt. Oder Bakterien, die sich anpassen und eine Resistenz gegen Antibiotikum zum Beispiel herstellen. Das wäre etwas, was man als Mikroevolution bezeichnen würde. Das sind also Veränderungen innerhalb einer Art. Das stellt niemand in Frage. Das ist nachgewiesen, auch experimentell nachgewiesen. Das gibt's. Aber man muss ja sagen, diese Darwin-Finken oder die Bakterien, die sind am Ende ja auch Darwin-Finken oder Vögel und Bakterien geblieben. Und das ist jetzt der Sprung zur Makroevolution. Makroevolution würde bedeuten, dass wir ja transspezifische Evolution haben. Das heißt, dass wir die Artgrenzen verlassen, dass wir komplett neues genetisches Material generieren und aus dem Bakterium plötzlich eine andere Art wird, dass dem Bakterium Arme und Beine wachsen, ein Schwanz, Augen, Nase, Lunge, Blutkreislaufsystem, Nervensystem. Ja, also komplett neue anatomische Strukturen entstehen. Das ist Makroevolution. Und die Makroevolution, die ist noch nie beobachtet worden. Noch nie. Es gibt keine Experimente, die das nachweisen. Wobei, es gibt ein Experiment, wo das versucht wurde. Das ist eines meiner Lieblingsexperimente, auch wenn es eigentlich dazu gedacht war, die Evolution zu bestätigen, die Makroevolution. Das ist von Professor Dr. Richard Lenski von der Michigan State University. Der hat im Jahre 1988 ein Langzeitexperiment gestartet. Das läuft bis heute. Und er hat 12 identische Populationen vom Bakterium E. coli gehabt und hat diese sozusagen über verschiedenste Generationen hinweg beobachtet. Er wollte also gucken, wie sich diese Bakterien in den Nachfolgegenerationen weiterentwickeln. Also wie durch Mutation und Selektion sozusagen neue Fähigkeiten hinzukommen. Wir haben mittlerweile über 70.000 Generationen von Bakterien hinter uns. Und das entspricht ungefähr über, ja, 1 Million Jahren menschlicher Evolution. Also das müsste ja eigentlich reichen, dass zumindest so kleinere Veränderungen sichtbar sind. Aber was muss man sagen? Nach 70.000 Generationen bringen diese Bakterien nichts anderes hervor als ihresgleichen. Wir haben null Evolution bei den Bakterien. Wir finden tatsächlich, wenn wir jetzt mal googeln würden, nach Richard Lenski und diesem Experiment, Veröffentlichungen, wo sie sich selber damit rühmen, wir haben was gefunden. Die Bakterien haben sich weiterentwickelt. Zum Beispiel, dass die Bakterien einen verbesserten Energiehaushalt haben. Und dann wird das als Evolution verkauft. Aber wenn man genau hinguckt, was ist passiert? Es ist keine neue genetische Information hinzugekommen, nämlich das Gegenteil. Die Bakterien haben genetische Information verloren. Und wie kann jetzt dieser Verlust zu einem evolutionären Vorteil führen? Das kann man sich vielleicht gut vorstellen mit einem vergleichenden Beispiel. Man hat ein Auto mit einer Karosserie und jetzt verliert das Auto die Karosserie. Damit ist es deutlich leichter und jetzt verbraucht es nicht mehr 11 Liter auf 100, sondern nur noch 7 Liter auf 100, weil es leichter geworden ist. So, und jetzt kommen die Evolutionisten und sagen, wow, wir haben Evolution, der verbraucht nur noch 7 Liter. Ja, aber in Wirklichkeit ist was verloren gegangen. Ja, also da muss man immer aufpassen, was da genau in der Wissenschaft verkauft wird. Man kann also sagen, auch nach 70.000 Generationen sehen wir keine Makroevolution bei diesen Bakterien.
Ja, und es gibt ja auch, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, also keine Belege, aber auch keine Beobachtung. Ich meine, wir haben ja, es gibt weltweit Naturkundemuseen und so weiter, wo man sich Dinge anschauen kann. Und wir haben sogar Skelette von Dinosauriern, also müsste man ja eigentlich in der Lage sein, auch ja dafür irgendwelche Gebilde zu finden, oder?
Genau, das ist ja auch so das Hauptkriterium gewesen von Darwin, dass man das ja in den geologischen Schichten nachweisen kann, dass man das da finden muss. Und er sagte, es ist ja noch relativ früh, es wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr gefunden, hat er damals im 19. Jahrhundert gesagt. Aber jetzt, heute im Jahre 2022, muss man sagen, nein, die geologischen Schichten zeigen das eben nicht, dass man sozusagen einfach anfängt und nach durch leichte Veränderungen wird das immer komplexer, ja, und durch Selektion und Mutation und Selektion verändert sich alles. Das ist in den geologischen Schichten eben nicht erkennbar. Es gibt sowas wie die kambrische Explosion. Ja, das ist etwas, was so, ja, vor circa 560 Millionen Jahren war und dauerte einige Millionen Jahre an, so 60 Millionen Jahre, eine Phase in den geologischen Schichten, wo, ja, die Arten, also die Flora und Fauna, plötzlich in einer riesengroßen Vielfalt entstanden ist. Das heißt, man findet keine Vorgänger. Das heißt, die geologischen Schichten, die da drunter liegen, die also älter sind, die sind quasi leer, leergefegt. Man findet nicht die Vorstufen, man findet ganz plötzlich vollkommen fertig ausgebildete Strukturen von Tieren und Pflanzen. Und was macht man jetzt als Wissenschaftler? Man sagt nicht, da muss es einen Grund für geben, das ist anscheinend plötzlich gekommen. Nein, die sagen, da ist irgendwas passiert, in den Schichten davor ist was schiefgelaufen. Ja, da gab es Erosionsvorgänge auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Erde, überall gab es Erosionsvorgänge, deswegen sind die Schichten nicht da. Warum sagen die das? damit deren Weltbild erhalten bleibt, aber nicht, weil es der Beobachtung entspricht. Ja, weil wenn man jetzt nur der Beobachtung nachgeht, muss man sagen, nee, so war es nicht. Es waren keine Vorstufen da. Es war alles plötzlich da und eigentlich war es das Gegenteil. Die große Vielfalt, die wurde nach und nach immer nur weniger. Ja, also das ist das, was wir sehen in den geologischen Schichten. Ja, also eine spannende Sache. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte von Armin Risi, von einem Vortrag, die er gehalten hat, die ich auch ganz toll finde und die da gut dazu passt. Er spricht von den Fledermäusen. Und er sagt, er überlegt sich das nur, wie hätte es theoretisch sein können? Ausgehend von einem ja rattenähnlichen kleinen Säugetier muss jetzt diese Fledermaus entstanden sein. Das heißt, nach und nach müsste diese Ratte oder diese Maus längere Finger bekommen haben. Die Flughäute kamen so langsam. Das Gehör entwickelte sich so langsam, dass man auch diese Ultraschalllaute geben kann. Alles so nach und nach. Aber er sagte, wie soll man sich die Zwischenstufen vorstellen? Die Fledermaus hat etwas längere Finger bekommen. Sie kann auch nicht fliegen, aber sie kann es auch nicht mehr gut laufen. Ja, und er sagte, diese Zwischenstrukturen, die würden sofort ausgemerzt werden, von der Selektion aussortiert werden. Er sagte, selbst die 98% fertige Fledermaus, die würde in die Wand fliegen, weil die mit ihrer Akustik noch nicht zurechtkommt. Die würde von den Raubvögeln gefressen werden. Mit anderen Worten, diese Zwischenstufen sind eigentlich gar nicht überlebensfähig, weil sie nämlich im Vergleich zur Konkurrenz viel, viel schlechter dran sind, als wenn sie schon perfekt ausgebildete Strukturen haben. Ja, also das spricht im Grunde genommen auch gegen diese sukzessive Entwicklung. Ja, und wir finden eben nicht die Zwischenstufen, auch bei den Walen, das ist ja das Paradebeispiel, ja, was immer gebracht wird. Von Johannes Tevissen gibt es da ein berühmtes Paper. Ja, die Walevolution, das ist der größte Beweis, ja, für die Makroevolution. Und dann werden da fünf verschiedene Wale und Vorstufen gezeigt. Nur weil irgendwie die Gehörknöchelchen von diesem kleinen Tier auch bei den anderen Stufen gefunden wurden. Und dann wird daraus geschlossen, da muss es einen evolutionären Zusammenhang geben. Ja, aber diese Zwischenstufen, die sozusagen, ja, nur so halbfertige Strukturen besitzen, die werden komischerweise nie gefunden in den geologischen Schichten. Ja, warum nicht? Es müsste doch genauso gut diese komischen Zwischenstufen geben, aber die findet man nicht, ne?
Ja, und du sagst auch in deinem Buch, sagen wir mal, also man geht ja wirklich davon aus, dass sich zufällig dann das Tier so verändert und zufällig entsteht ein ganz neuer Bauplan des Tieres, ja, wie du gerade gesagt hast, aus der Maus, dann Fledermaus. Du hast in deinem Buch gesagt, es müsste aber genau in dieser Region sich dann zufällig auch entweder ein weibliches oder ein männliches gleiches Exemplar entwickeln, damit die überhaupt in der Lage sind, diese Art fortzupflanzen, also zu erhalten. Ja, es müsste ja ganz zufällig, müsste
Ja.
Männchen, Weibchen entstanden sein, müssten sich finden, müssten sich paaren und dann entsteht eine ganz neue Art. Also das zum einen und zum anderen auch, warum sehen wir es denn jetzt nicht mehr? Also wir haben ja unsere fertigen Arten, ja, aber eigentlich müsste es ja dann trotzdem weitergehen. Wir müssten ja sehen können, okay, ein Tiger wird irgendwann vielleicht was auch immer. Also wir müssten diese Übergänge ja jetzt eigentlich immer noch beobachten können, wenn es denn so wäre. Es würde ja gar keinen Sinn ergeben, dass man sagt, ja gut, jetzt stoppt dieser Vorgang aber, der sich zufällig eigentlich immer so entwickelt hat, oder?
Genau, also wir haben es ja auch noch nie beobachtet und können es auch nicht beobachten. Ich meine, es sind natürlich immer viele Millionen Jahre Evolution, in denen so etwas passiert. Und wir können mit unseren 10, 20 Jahren, wo wir jetzt hier drauf gucken, natürlich nicht viel Veränderung sehen. Aber es müsste zumindest eine Tendenz erkennbar sein. Ja, und wir haben ja jetzt auch schon einige hundert Jahre Wissenschaft. Also irgendwo müsste man ja schon kleine Veränderungen erkennen können. Aber Tatsache ist, es wird nicht beobachtet. Ja? Und du sagtest ja auch gerade hier mit Männlein und Weiblein, es muss ja gleichermaßen passieren. Es ist schon unwahrscheinlich genug, nur für ein Tier, dass diese Dinge passieren. Zum Beispiel beim Wal. Es ist nicht so, dass jetzt eine Mutation an einer Stelle stattfindet und danach die Mutation an der nächsten Stelle und danach an der dritten Stelle, sondern es finden solche massiven Umwandlungen statt, dass parallel mehrere zueinander passende Mutationen auftreten müssten. Und das kann aus statistischer Sicht ausgeschlossen werden. So viel Zeit haben wir nicht hier auf unserer Erde. Da reichen diese 4,5 Milliarden Jahre nicht für aus, um es statistisch begründen zu können, dass hier parallel mehrere zigtausende Mutationen stattfinden, die sich auch noch positiv ergänzen. Und dann nochmal das große Glück eben in einem gegengeschlechtlichen Tier, die sich dann auch noch finden. Ja, also da sind so viele Hürden, die hinterfragungswürdig sind. Ne?
Ja, und du hast in deinem Buch auch, ich hatte diese Grafik auch abfotografiert, weil ich so dachte, das ist irgendwie, wenn man das auch noch mal so sieht, ja, also du, es ist so ein ganz kleines Säugetier an Land. Ah, hast du die Grafik? Ja, schön.
Genau, da ist sie, ja.
Ja, genau. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Du hast vorhin schon gesagt, das am bestbelegteste Modell für die Makroevolution wird gern so, das ist die beste, am wissenschaftlichsten dokumentierteste,
Genau, ja. Damit rühmen sich immer die ganzen Evolutionisten. Hier rechts sehen wir die Zeitskala nochmal in Millionen Jahren. Und hier unten auch nochmal eine Zeitskala mit der Entstehung der Erde hier vor 4,5 Milliarden Jahren. Hier ist heute auf der rechten Seite. Und dann haben wir noch das Kambrium eingeblendet, dieser kleine graue Balken da über dieser minus 500. Das ist dieses Zeitalter, wo in den geologischen Schichten plötzlich diese Explosion war und plötzlich diese ganzen Fossilien entdeckt wurden. Ja, und davor war eben nichts in den geologischen Schichten. So, und was sehen wir bei den Walen hier? Ganz unten Indohyus, das ist ja so wie so ein Erdferkel, so ein kleines an Land lebendes Tierchen, wie so ein Hirschferkel. Also heutzutage gibt es Tiere, die heißen Hirschferkel, die waren sehr, sehr ähnlich. Und man sieht jetzt hier die, ja, Größenunterschiede hin zum modernen Blauwal. Und man hat jetzt sozusagen ja vier, fünf Zwischenstufen gefunden und bezeichnet das jetzt als lückenlose Dokumentation. Also mich überzeugt das jetzt nicht. Das hätte jetzt genauso gut so sein können, dass wir hier vier, fünf Tierarten finden, die einfach entstanden sind und wieder verschwunden sind. Die müssen nicht zwangsläufig jetzt irgendwie Vorgänger von der jeweils anderen Art gewesen sein. Möglicherweise, es kann sein, dass es vielleicht so war, aber es spricht auch viel dagegen, dass es eben nicht so war. Ja, und wie gesagt, man hat sich aufgehangen eigentlich an diesen Gehörknöchelchen, die man bei Indohyus und bei den anderen Arten gefunden hat. Und beim Blauwal findet man die eben auch. Und dann sagt man, das ist Homologie. Ja, Homologie sehen wir auch hier. Das hat auch Harald Lesch mal in einer Serie gezeigt, diese Abbildung, und sagte, hier sehen wir jetzt hier die Handknochen von verschiedenen Tieren. Und er sagt, das ist ja überall das Gleiche. Ja, also hier sehen wir, dass der Aufbau in den Tieren, hier bei den Handknochen, ist ja überall gleich oder ähnlich. Und das muss jetzt bedeuten, es muss einen gemeinsamen Vorfahren geben. Das ist die Schlussfolgerung, das ist die Homologie. Ja gut, das wäre eine Erklärung. Aber es muss keine Erklärung sein. Es kann genauso gut sein, dass die Dinge parallel entstanden sind. Ja, das heißt, wenn wir jetzt gleiche Voraussetzungen haben, gleiche Bedingungen, dann können auch parallel ähnliche Lösungen entstehen. Das ist ganz normal. Ja, das heißt, es muss nicht einen gemeinsamen Vorgänger geben. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Ja.
Ja, und Oliver, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir eine Weile schon im Gespräch. Vielleicht kommen wir noch mal dazu. Also du hast dir das alles angeschaut, ja, du hast es auch in deinem Buch veröffentlicht, was die Schwachpunkte sozusagen sind. Und jetzt kann sich jeder selber überlegen, ja, ob er selber auch noch mal forschen will oder nicht. Aber du hast gesagt, diese Debatte wird mit sehr viel Abwertung geführt, ja, mit sehr viel Widerstand. Also es gibt ja auch kaum Diskussion darüber. Es wird einfach gesagt, das hinterfragen wir jetzt nicht mehr, das ist Status quo und so. Und du hast es aber trotzdem gemacht, ja. Du hast eine eigene Studie zu Jenseitskontakten mit zwei Medien erforscht und mit den Hinterbliebenen von Verstorbenen. Vielleicht, damit wir jetzt noch mal über deine Studie sprechen, worum ging es in dieser Studie? Was war das Ziel und was waren die Ergebnisse?
Ja, auch hier versuche ich das mal relativ kompakt zu beschreiben. Das gilt jetzt auch für die Dinge, die wir gerade besprochen haben, ne? Das heißt, wir haben ja jetzt wirklich nur kleine Aspekte rausgepickt, ne? Im Buch sind natürlich noch viel, viel mehr in meiner Videoreihe. Und jetzt machen wir das auch relativ kompakt mal für diese Studie. Ich hatte ja gerade schon von diesen hochspezifischen Beweisen gesprochen. Also diese Informationen, die in einem Jenseitskontakt durchkommen. Und da geht es darum, jetzt zu untersuchen, wie viele Leute erhalten solche Botschaften, was kann davon verifiziert werden und wie wirkt sich das auf den Trost aus? Und wir haben ja die weltweit größte Studie dazu durchgeführt mit 500 Teilnehmern. Und diese Teilnehmer waren jetzt nicht alles, ich sag mal, Gläubige, ja? Also da waren jetzt nicht 500 Esoteriker, die da auf der Matte standen, sondern wir haben auch ganz viele Skeptiker dabei gehabt. 71 Skeptiker, die gesagt haben, nee, ich glaube da nicht dran. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie. Das ist nämlich zwischen diesen einzelnen Gruppen, also wir haben quasi vier Gruppen gehabt, die davon vollkommen überzeugt sind, die sagen, ja, ist möglich. Da hatten wir die, die sagen, nee, ich glaube eher nicht. Und die, die es absolut abgelehnt haben. Und die Skeptiker, wie gesagt, sind 71 Stück, die haben am Ende nahezu die gleichen Ergebnisse, teilweise sogar bessere Ergebnisse zurückgeliefert, als die, die vorher schon überzeugt waren. Weil ich hätte jetzt eigentlich so angenommen, wenn ich jetzt frage, haben Sie eine Botschaft bekommen mit einer so hochspezifischen Information, die das Medium nie hätte wissen können? Ja, und dann haben circa 86% der Leute, also jetzt über alle Gruppen hinweg, haben gesagt, ja, ich habe eine so hochspezifische Botschaft bekommen, wo ich nicht weiß, wo das Medium diese Information her hat. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die, die vorher überzeugt sind, da ist der Balken ganz weit oben, und die, die jetzt eher skeptisch sind, da ist er relativ weit unten. Und das ist eben nicht so. Ja, vielleicht kann ich da ja auch noch mal kurz die Statistik einblenden, die ich dazu habe. Das wäre so diese hier. Ja, das heißt, hier sieht man, die Antworten auf die Frage, gab es einen hochspezifischen Beweis, den das Medium unmöglich hätte wissen können? Und ganz links sehen wir die Antwort eindeutig ja. Und in grün, das sind die, die schon vorher überzeugt waren. In blau, das sind die, die sagen, ja, ich glaube da möglicherweise dran. Die gelben sagen, ich bin eher kritisch. Und die roten, das sind die absoluten, die Hardcore-Skeptiker, die das abgelehnt haben und gesagt haben, nee, ich glaube da überhaupt nicht dran. Und das ist, finde ich, äußerst spannend, dass wir sehen, dass auf der linken Seite der rote Balken der größte ist. Ja, wir haben hier 92,9% der Skeptiker, der Hardcore-Skeptiker, die sagen, ja, ich habe einen so hochspezifischen Beweis bekommen. Ja, und das war ein Baustein, und ein anderer Baustein war der, es kamen solche Botschaften durch, wo weder der Hinterbliebene noch das Medium wussten, was soll das? Da kam sowas durch wie oder nee, ein anderes Beispiel, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, mit der orangefarbenen Jacke, das bringe ich mal. Da war eine Mutter in einem Jenseitskontakt, die hatte ihren Sohn verloren, der 13-jährige Sohn ist gestorben, und er gab die Botschaft durch, auf meiner Beerdigung war mein Lieblingslehrer anwesend und er trug eine orangefarbene Jacke. Und die Mutter sagte dann, das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, wer der Lieblingslehrer war, ich wusste nicht, wer was trägt. Da waren über 500 Leute, das ganze bayerische Dorf war bei der Beerdigung, und an dem Tag hat sie eh nichts mitbekommen, weil das ist klar, für Eltern, das ist der schlimmste Tag der Welt. Und was haben sie gemacht? Sie haben dann, also die Eltern von dem Jungen, haben die Mitschüler befragt. Wer ist denn der Lieblingslehrer von unserem Sohn gewesen? Dann haben sie den Lieblingslehrer ausfindig gemacht, haben sich mit dem getroffen und den gefragt, was er denn auf der Beerdigung für Kleidung trug. Und er sagte, ich trug eine orangefarbene Jacke. Ja, das heißt, da hat sich diese Information plötzlich bewahrheitet. Man hat hier recherchieren müssen und dann kommt raus, es stimmt. Und davon haben wir 182 dokumentierte Beispiele in unserer Studie, wo Informationen kommen, keiner weiß, was das soll, und im Nachgang werden Bekannte, Verwandte befragt und dann kommt raus, ja, das stimmt. Ja, und dann stellt sich die Frage, wer ist der Urheber dieser Information? Und das ist für uns dann eben die naheliegende Schlussfolgerung, dass es vom Bewusstsein des Verstorbenen kommen muss, weil kein anderer kann es wissen und kein anderer hat so ein großes Interesse daran, dass das durchkommt, weil der Verstorbene will ja sich mitteilen. Er will zeigen, hey, ich bin noch da. Ja.
Aber
Und es
auch
hat halt, und es hat halt einen enormen Effekt dann auch auf den Trost. Ja,
ja.
das ist dann die zweite Hauptforschungsfrage gewesen. Und da hatten wir jetzt mit sehr tröstlich weit über 80% und nochmal 15%, die gesagt haben, ein wenig tröstlich. Wir sind fast an 100% der Leute gekommen, die am Ende gesagt haben, das war so tröstlich. Und allein das zeigt, wie wertvoll das ist. Ja?
Ja.
Selbst wenn man das alles ignoriert, aber das kann man nicht von der Hand weisen, dass das tröstlich ist. Ne?
Naja, es ist ja ein tröstlicher Gedanke. Sagen wir mal, ich verliere mein Kind und weiß, aber es ist irgendwie noch da als Energie oder als Seele, ja, und es ist noch irgendwie, ich kann kommunizieren oder einfach eine Nachricht schicken und weiß, es kommt an. Das ist ja eine ganz andere Vorstellung, als wenn ich weiß, mein Kind ist einfach weg. Und es gibt keine Art der Verbindung mehr, ja. Und das ist eigentlich das, ja, vielleicht kannst du auch beschreiben, also dein Weltbild hat sich ja in dieser Weise verändert. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Also es ist ja, wir laufen ja mit einer ganz anderen, mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Zutrauen in dieser Welt dann durch das Leben, ja. Also das finde ich
Ja.
so, wie war das bei dir?
Ja, ich schreibe in meinem Buch ja auch von einem Update auf 2.0. Also ich bin jetzt Oliver 2.0. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ja, sehe Dinge oftmals viel gelassener. Ja, ich habe auch die Angst vor dem Tod verloren. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt lebensmüde bin oder so. Ich liebe mein Leben, aber in gewisser Weise habe ich auch eine Sehnsucht, wieder dahin zurückzukehren. Ich nenne das einfach mal an diesen Ort, auch wenn es kein Ort ist, sondern vielleicht um uns herum ist. Aber diese Sehnsucht ist natürlich in mir. Und jeder, der einmal diese, ich nenne sie mal göttliche oder unendliche Liebe gefühlt hat, der hat eine immerwährende Sehnsucht danach. Ja, und das ist das, was auch die ganze Zeit in mir strahlt. Ich weiß, selbst wenn es irgendwann mal zu Ende geht, ich weiß, was mich erwartet. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, wenn schwierige Situationen im Leben kommen, ich begegne diesen mit größerer Gelassenheit. Ja, weil ich mir denke, es gibt ein größeres Konzept. Ja, es gibt geistige Dimensionen, es gibt Absprachen zwischen Seelen, es gibt Seelenpläne und diese Dinge bin ich fest von überzeugt. Und ja, wenn ich durch schwierige Zeiten gehen muss, dann erinnere ich mich daran, dass es offensichtlich ja dazugehört zu meinem Plan, dass ich da jetzt lernen muss in dieser Situation. Und ja, das hat mein Leben wirklich vollständig verändert, aber zum Positiven. Ja, ich sag mal so materielle Dinge. Ich war jetzt nie derjenige, der immer, weiß nicht, teure Uhren und tolle Autos haben musste oder so. Ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem, ich sag mal, das Materielle ist für mich jetzt noch weiter in den Hintergrund getreten. Ja, das heißt, andere Werte wie Zusammensein, Liebe empfinden, Empathie empfinden, anderen helfen. Ja, diese Dinge sind viel, viel zentraler und wichtiger geworden in meinem Leben, als dass ich mir immer alle 2 Jahre das neueste Auto kaufen kann oder jetzt noch mehr Geld verdiene oder so, ne?
Ja, und vielleicht kann man es einfach so sagen, es verändert ja auch das eigene Handeln, ja. Also ich beginne in der Regel, oder wenn ich überlege in meinem alten Weltbild, wie ist man durch die Welt gelaufen, in der Regel handeln wir aus Angst. Und das können wir kollektiv beobachten, ja. Die Menschen sind in der Angst, handeln aus einer Angst heraus. Und Tod ist zum Beispiel einer der größten Ängste, ja. Auch, ja. Und sobald wir aber ein neues Weltbild haben und sich das wandelt, können wir einfach anfangen, aus einem Vertrauen zu handeln, ja? Und es fühlt sich wirklich täglich viel besser an als das, was davor war. Und ich denke, das ist allein, das wäre es schon wert, dass wir uns wirklich als Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, wirklich einmal sagen müssten, wir müssen uns angucken, was ist wirklich da und wo müssten eigentlich Veränderungen eintreffen, weil ich glaube, wenn wir so einen gesellschaftlichen Wandel, einen Menschheitswandel hinbekommen wollen, dann ist das Weltbild das erste Thema, was wir uns dazu anschauen müssen. Ja, ist wirklich da und was nicht? Und wo müssten wir die Forschung auch öffnen? Wir können ja, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, wenn den angehenden Wissenschaftlern erklärt wird, das ist so, das brauchen wir gar nicht angucken, weil das wissen wir schon, das ist gesichert, dann kommt ja auch nie jemand darauf, das mal zu hinterfragen und da nochmal neu zu forschen. Das heißt, wir erhalten immer nur Status quo und ja, gehen in eine ganz andere Richtung.
Ja, ganz genau. Ja, man geht ja auch ein großes Risiko ein. Ja, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und ein anderer Gesprächspartner von euch, der Dr. Günther Bächli, der ist ja, glaube ich, auch dabei, ja, der wird ja von mir auch zitiert in dem Buch, der hat ja dann auch, als er dann sich geöffnet hat, große Schwierigkeiten gekriegt. Ja, und dann hier Reputation und Job und solche Dinge verloren. Und welcher junge Wissenschaftler riskiert das schon? Ja, also welcher junge Wissenschaftler kommt jetzt auf die Idee, ich veröffentliche jetzt im Peer-Review-Journal etwas, wo ich etwas über geistige Dimensionen und Ursprung von Informationen mit geistigen Dimensionen erkläre. Ja, der würde fertig gemacht werden, der würde seinen Job verlieren, da würde der Institutsleiter kommen und sagen, sind Sie verrückt, Sie beschmutzen den Namen von unserem Institut und dann hat man kein Geld mehr. Ja, wir leben in einer materiellen Welt, jeder muss Geld verdienen, du, ich, jeder, das ist ja ganz normal, aber nicht alle sind bereit, das wirklich zu riskieren für die Wahrheit. Ja, weil lieber schön den Mund halten, schön immer im Strom schwimmen, ja, dann kriege ich auch mein Gehalt und alle sind zufrieden.
Ja. Und du hast auch gesagt, diese Forschungsvorhaben, also du hast selber mal beschrieben, so einen Antrag geschrieben und eingereicht beim Bundesamt für Wissenschaft und Forschung, glaube ich, heißt es, ich weiß nicht genau. Aber das heißt, es würde gar kein Geld dafür bereitgestellt werden, ja? Also wenn es nicht im alten Weltbild sozusagen irgendwie reinpasst und in diese Richtung geforscht wird, sondern wenn man über diese Grenzen hinausdenkt, gibt es auch kein Geld mehr, ja? Und die Wissenschaft ist
Genau.
nun mal abhängig von diesen Strukturen, von diesen staatlichen Mitteln und teilweise von privaten Mitteln. Ja, okay. Aber das nur noch mal, weil wir haben sehr viele Annahmen. Ja, wie funktioniert die Wissenschaftswelt? Wie wird geforscht? Und ich glaube, wir konnten jetzt sehr gut aufzeigen, dass einiges doch anders ist, als uns es oft dargestellt
Ja.
wird. Dafür danke ich dir sehr, Oliver, und ich wünsche
Ja,
dir
sehr
weiterhin
gerne.
alles Gute für deine Arbeit. Diesen 13-teiligen Kurs, den können wir ja unter dem Video verlinken, dass Menschen sich den anschauen können.
Ja, sehr gerne.
Ja, cool. Das machen wir so. Ich danke dir sehr.
Herzlichen Dank. Danke, Judith. Vielen Dank fürs Gespräch.
Alles Gute.